weiß nicht, was ihr tut, wenn euch die Angst packt. Die Nachrichten sind nicht so, dass man einfach fröhlich über alle Dinge hinweggeht. Vielleicht hat der ein oder andere Angst vor dem Coronavirus oder vor anderen Dingen, die ungemütlich sind in dieser Welt. Was tut man dann? Guckt man nicht mehr in die Nachrichten? Spricht man einfach nicht drüber? Vergräbt man sich? Sagt man, der Herr kommt wieder? Muss so kommen? Was tut man? Was tut man als Christ in einer Welt, wo so wenig Hoffnung zu sehen ist? Was tust du? Ich würde sagen, wir sollten das tun, was der Fachmann tut. Und wenn wir Fragen haben, Auto, Haus, Garten, Müll, wie sortiert man das Ganze, was tut man? Man sollte immer den Fachmann fragen. Und der Fachmann für all das, was quietscht, was klemmt, was kracht, was nicht so will, dieser Fachmann ist schlicht und ergreifend der Einzige, der bislang den Tod besiegt hat und seitdem immer noch lebt. Und das ist Jesus. Was hat Jesus getan in schwierigen Lagen? Die schwierigste Lage, die er hatte, war sein Weg zum Kreuz. Jesus ist kein Supermann gewesen. Jesus hat das Kreuz nicht auf die leichte Schulter genommen. Jesus wusste, was das bedeutet, die ganze Sünde der ganzen Welt sich ans Kreuz zu packen. Was hat er getan? Er hat gebetet und er hat versucht, das nicht alleine zu tun, sondern mit seinen nahesten Freunden. Die haben es leider nicht gepackt. Die sind leider, denen hat selbst die Angst gepackt. Aber Jesus hat gebetet, was das Zeug hält, und hat Kraft gekriegt für diesen Weg. Und das sollten wir auch tun. Wir sind irgendwann mal nach Hause gekommen und mussten an einer Raststätte halten, haben gegessen. Und ich habe gesehen, wie jemand seinen Gebetsteppich ausgepackt hat, mit dem Kompass geguckt hat, wo ist Osten, und hat um 21 Uhr, was weiß ich, wie viele Minuten, seinen Gebetsteppich ausgerollt und hat gebetet. Ich habe erst gedacht, meine Güte, wow, da betet einer in aller Öffentlichkeit. Und dann habe ich gedacht, wow, ich darf beten ohne Kompass. Ich darf beten ohne Gebetsteppich. Ich kann einfach beten, wo ich bin, wo ich stecke, zu jeder Zeit. Immer, immer. Ich muss das nicht fünfmal am Tag tun. Ich kann das immer tun. Immer einfach in Verbindung sein mit diesem Jesus. Tatsächlich mit Jesus in Verbindung sein. Jesus ist auferstanden und du kannst in Verbindung sein mit Jesus. Dauerhaft mit Jesus in Verbindung sein. Du musst nicht sagen, oh ja, jetzt ist er mir nah. Jetzt bin ich in seiner Gegenwart, sondern du kannst dauerhaft verbunden sein mit ihm. Hand aufs Herz, wer hat sein Handy dabei? Gar nicht schlimm, ich will auch gar nichts Schlimmes fragen. Okay, welche Handys sind angeschaltet? Ja, also angeschaltet, davon gehe ich mal aus, dass die alle auf Empfang sind. Alle. Vermutlich hast du es auf leise gestellt, wenn nicht, solltest du es jetzt tun. Aber die sind alle auf Empfang. Alle auf Empfang. Du hast vielleicht E oder G plus oder H plus, aber auf jeden Fall Empfang. Und wenn du zu Jesus gehörst, hast du tatsächlich jederzeit und an jeder Stelle immerzu Empfang zum Höchsten, zum Schöpfer dieser Welt und zum Retter Gott, der Mensch wurde. Wie kann das funktionieren? Wie kann das sein? Ich kann dich beruhigen, es liegt nicht an dir. Nicht an dir, sondern Jesus gibt seinen Leuten, Menschen, die ihm vertrauen, die ihm folgen, man nennt die Christen, die bekommen den Heiligen Geist. Und Menschen, die diesen Geist haben, die sind auf Empfang. Die sind auf Empfang. Der Heilige Geist ist Empfang zum Vater. Und dieser Heilige Geist bringt dein Gebet, deine Worte, vielleicht deine kümmerlichen oder wohlformulierten Worte vor Gott, vor seinen Thron, zum Chef, Chefsache, deine Worte. Du musst keine wohlformulierten Worte sprechen. Du musst die dir nicht zurück zurechtpacken. Das habe ich so gemacht als Teenie. Als Teenie wollte ich gerne auch mal beten im Gottesdienst der Erwachsenen. Und habe mir das alles zurechtgelegt und dann so mit feuchter Hand so meine Lücke gesucht und dann so mein Vorbereitetes gesprochen. Nicht schlimm, aber auch nicht nötig. Vielleicht sitzt ja der ein oder andere, der sagt, wie, hier sitzen Leute, die beten einfach, die sagen einfach das, was ihnen so auf dem Herzen ist. Das kann ich nicht. Doch, das kannst du auch. Kannst du auch. Du kannst mit Gott reden, wie es dir am Herzen ist, dein Herz ausschütten. Darum geht es heute Morgen. Niemand kennt sich so aus wie mit Beten wie Jesus. Und darum ist Jesus genau derjenige, der dir und mir sagen kann, was man da sinnvollerweise tatsächlich tun könnte. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 2. Und muss zwischendurch immer mal ein bisschen husten. Lukas 11, 1 bis 2. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Ich weiß gar nicht, ob die Jünger von Jesus, die Nachfolger von Jesus, seine Freunde, die, die er berufen hat, um sie zu schulen, ob die sich zurückgesetzt fühlten, weil die Schüler von Johannes, die haben was über das Beten gelernt. Ich weiß nicht, ob die sich zurückgesetzt fühlten. Auf jeden Fall wollten sie beten lernen. Ich vermute mal, dass sie natürlich gesehen haben, dass Jesus betet. Jesus war Jude, ist Jude, hat gebetet, sie haben ihn gesehen. Aber sie haben gesehen, bei diesem Jesus ist mehr als jüdische Tradition, ist mehr als Erlerntes. Bei diesem Jesus ist Leben. Bei diesem Jesus spürt man Kraft, wenn er betet. Bei diesem Jesus spürt man, dass er tatsächlich mit dem lebendigen Gott redet. Bei ihm spürt man, dass er meint, was er sagt. Lehre uns beten. Matthäus hat die ganze Geschichte ein bisschen ausführlicher und deswegen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 13. Da sagt Jesus, und wenn ihr betet, dann macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Das war offensichtlich schick. Schick, gesehen zu werden, wenn man betet. Was für eine Zeit. Weiß nicht, wenn du dich heute irgendwo hinsetzt, ob jemand sagt, oh. Also damals war das so unter den frommen Leuten schick, um von den Leuten gesehen zu werden. Jesus sagt, hey Leute, die beten, damit sie gesehen werden. Leute, die beten, damit sie gehört werden von Menschen. Das sind Heuchler. Heuchler sind Schauspieler. Schauspieler haben wir jeden Abend. Spätestens ab 20.15 Uhr, bis du ins Bett gehst, siehst du Schauspieler. Du, der Kommissar, den du da immer siehst, in der 1390. Folge, der ist keiner. Das sind Schauspieler, die tun so, als ob, ich weiß gar nicht, wenn man 1390 Folgen Kommissar ist, ob man dann noch normal ist. Normal heißt privat sein kann. Also Jesus sagt, nicht Schauspielern. Du machst das nicht für andere Leute. Du betest nicht für deine Mutter, wenn du betest. Du tust nicht deinem Vater einen Gefallen, wenn du zu Hause betest. Du tust niemandem einen Gefallen, wenn du betest. Du machst das nicht für irgendjemanden. Du spielst nicht, das ist nicht Schauspielerei, sondern das ist Gespräch. Das ist Beziehungspflege zu Gott, zu dem lebendigen Gott, der Mensch wurde und den du erleben darfst. Beziehungspflege. Jesus sagt, okay, die tun das, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Fertig. Die Leute sehen und sagen, wow, der kann aber beten. Wow, so würde ich auch gerne beten. Kennst du das? Das ist das. Ich kann nicht beten, so kann ich nicht beten, also hältst du deinen Mund. Komisch, wir haben manchmal Angst, falsche Dinge zu sagen im Gebet, uns zu verhaspeln im Gebet. Manch einer schämt sich für nichts, aber vor seiner Frau. Und Ehepaare beten nicht miteinander, weil sie sich schämen voreinander. Wenn du beten willst, Jesus, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und ein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Jesus sagt mindestens drei Sachen, nämlich das erste, bete, ich sag mal, auch alleine. Ich bin sehr dafür, dass wir miteinander beten. Jesus sagt, bete auch alleine. Annette und ich machen das. Wir beten seit 40 Jahren miteinander. Wir haben uns kennengelernt, vom ersten Abend an die Bibel gelesen und gebetet. Braucht uns keiner zu sagen. Haben wir gemacht. Seit 40 Jahren, würde ich mal sagen, jeden Tag. Wir haben uns gezankt, wie ihr auch, aber es hat den Vorteil oder den Nachteil. Wenn man verzankt ist und man sollte die Größe haben, am Abend miteinander beten zu wollen, muss man sich wohl oder übel versöhnen. Schatz, ich rede nicht mit dir und miteinander beten funktioniert nicht. Also ein guter Tipp für euch. Solltest du noch nicht verheiratet sein, fang an. Fang an, alleine zu beten heute. Sollte sich dein Freund sich nähern oder deine Freundin sich nähern, fang an, mit ihr zu beten und warte nicht erst 7 Jahre, dann wird dein Freund sagen, ach, warum betest du jetzt mit mir? Ist was? Loslegen. Mit dem Allerwichtigsten, das Allerwichtigste in einer Beziehung ist Beten, Freunde. Alles andere kommt dann. Miteinander beten, als Eheleute, als Freunde, miteinander beten. Und solltet ihr das bis heute nicht tun, fang doch einfach an. Das ist überhaupt nicht schlimm, miteinander zu beten, mit dem Menschen zu beten, den man liebt. Mit dem kann man doch beten. Du hast dann nämlich eine Unterstützung. Der Mensch, der dich liebt, betet mit dir gemeinsam für das, was du betest. Du schüttest dein Herz aus und dein Freund, deine Freundin, dein Mann trägt dich mit. Tut das. Gebet in der Gemeinde, großartig. Wir wollen hier miteinander beten. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich möchte hier nicht zu dritt sitzen im Februar. Wäre so gut, komm doch an einem Abend. Also ihr kommt am Montag, ihr kommt am Dienstag, ihr am Mittwoch, ihr am Donnerstag und die Ältesten am Freitag. Wunderbar. Wisst ihr noch, wann ihr kommt? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und die Ältesten am Freitag. Die können aber eigentlich auch immer dabei sein. Das ist ein Scherz. Aber solltest du nicht wissen, wann du kommen könntest? Ihr könntet am Montag kommen. Und ihr könntet tatsächlich am Dienstag. Und ihr könntet tatsächlich am Mittwoch. Und ihr da oben? Ehrlich, am Donnerstag. Gar nicht schlimm. Kannst du dir eintragen in deinen Kalender? Da war doch was. Lass eine Stunde vorher klingeln, dann hast du noch Zeit. Alle am Freitag, ja. Also, wir wollen miteinander beten als Gemeinde, das ist wichtig. Jesus sagt aber, betet alleine. Warum sagt er alleine? Weil das ist zunächst erstmal tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Es gibt Leute, zu denen habe ich eigentlich noch nie gehört, das liegt aber an meiner Persönlichkeit. Ich kann ja vor allen Leuten reden, ich schäme mich eigentlich für fast nichts. Aber es gibt Leute, die können das nicht. Die können nicht in einer Gruppe beten. Deswegen ist auch so ein Gebetsabend schwierig, sagen, wenn ich denn da bin, dann muss ich ja laut beten. Ich sage dir, nee, du musst nicht laut beten. Weil für manche Leute ist das eine ehrliche Überwindung. Aber zu Hause, für dich, da kannst du so laut beten, wie du möchtest. Da kannst du lernen, vor Gott dein Herz ausschütten. Da kannst du lernen, ihm zu sagen, worum es tatsächlich geht. Da stehst du nicht in der Gefahr, irgendwelche Worte zu suchen, irgendwelche wohlformulierten Worte zu suchen. Da stehst du nicht in der Gefahr, irgendwas zu tun, damit es funktioniert. Es gibt nämlich keinen Kniff, damit dein Gebet funktioniert. Verstehst du? Es geht nicht um die richtigen Worte. Es geht auch nicht um die Länge deiner Worte. Wenn ich länger beten würde und wenn ich so beten könnte wie, na dann. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um dein Herz. Verstehst du? Dein Herz trifft Gottes Herz. Bin ich froh, dass ich nur mit einer Frau verheiratet bin? Wisst ihr warum? Ein Herz trifft ein Herz. Stell dir vor, mein Herz müsste 7 Herzen von 7 Frauen bewegen. Ich wüsste gar nicht, wie ich das mache. Ein Herz, ein Herz. Verstehst du? Dein Herz bewegt Gottes Herz. Mehr ist das gar nicht. Gott ist für dich, haben wir gesungen. Und in seinem Haus ist Platz. Gottes Herz schlägt für dich und dein Herz schlägt für ihn. Das ist schon alles. Wenn es nicht so wäre, wärst du mit der ganzen Welt verheiratet. Bist du aber gar nicht. Weil Markus hat eine Frau getroffen, da stimmte das mit Herz zu Herz. Stimmt's, Markus?
So ist das.
Ja. Und jetzt ist alles gut. Muss nicht mehr suchen. Was für ein Stress. Gut, dass wir das hinter uns haben. Meine Güte, Herzschlag hoch und runter, ja und nein. Als Teenager hast du wirklich eine Menge Probleme und musst auch bei deinem ganzen Durcheinander suchen, welchen Beruf du ausnehmen willst. Und studieren musst du auch noch anfangen, dem ganzen Chaos. Also Herz auf Herz, das ist Beten. Mein Herz trifft auf das Herz Gottes und Gottes Herz trifft auf mein Herz. Das ist das ganze Geheimnis. Mehr brauchst du nicht. Es gibt keinen Kniff. Es gibt nicht 7 Punkte, die du abarbeiten müsstest, damit dein Gebet gelingt. Herz auf Herz. Warum betont Jesus das? Weil wir so minimal abgelenkt werden und wir kommen nicht auf die Idee, ich muss irgendwie aufpassen, dass ich mich nicht verspreche, dass ich die richtigen Worte, was denkt der andere? Wenn ich alleine bin, spielt das alles gar keine Rolle. Und mach die Tür hinter dir zu. Geh in dein Zimmer, an deinen Ort. Eigenartigerweise, die allermeisten von euch werden ein Lieblingsrestaurant haben, wo man immer mal wieder gerne hingeht. Die allermeisten von euch werden so einen Lieblingswanderweg haben, jedenfalls die, die gerne wandern. Die werden sagen, wow, der Weg da in der Eifel, der war richtig schön, den müssten wir mal wieder gehen. Irgendwie sowas. Ja? Und dann freut man sich, dass man diesen Weg geht. Es gibt Leute unter uns, die haben auch so einen Lieblingsurlaubsort. Also zu denen gehören ja Annette und ich und andere auch. Die fahren oft an dieselbe Stelle, nicht jahrzehntelang, aber doch öfter mal, weil sie merken, wow, da ist es schön, was macht man sich für einen Stress? Sondern da ist es schön und da freut man sich vorher schon, dass es da schön ist. Und dann fährt man dahin und ich werde es euch sagen, tatsächlich, es ist schön. Und dann fährt man nach Hause und sagt, wow, das war so schön. Ich gebe doch nicht 3.500 Euro oder noch viel mehr aus und komme nach Hause und sage, war Mist. Die hat mir sowas da versprochen im Reisebüro, war alles Käse. Den Stress kann man sich sparen. Also, man hat so seinen Lieblingswanderweg, sein Lieblingsrestaurant, manche haben so einen Lieblingsort und einen Lieblings... Was weiß ich was? Warum? Weil wir wissen, da ist es einfach gut. Weil wir wissen, wow, da tut es unserer Seele gut. Weil wir wissen, meine Güte, da ist es einfach schön. Anschließend fühle ich mich besser. Und so kann es mit so einem Raum, wo du betest, auch sein. Ich setze mich seit Jahren morgens immer ins Wohnzimmer und bete eine ganze Weile für mich ganz alleine. Und das ist so schön. So schön, das ist so ein Start, erstmal nur für mich und für Jesus. Das ist so gut. Also ich bin ja in der Lage, dass ich nicht gleich durchstarten muss. Wenn du morgens ein bisschen früher aufstehst wie ich, startest du ja vielleicht auch nicht gleich los. Das ist so gut, wenn man nicht aus dem Bett springen muss, in die Dusche, Handtuch, Kaffee to go, ab ins Auto und arbeiten. Sondern viel besser. Wenn man erstmal aufsteht, wenn man innerlich zur Ruhe kommen kann, wenn man sich sortieren kann, wenn man Kräfte schöpfen kann, wenn man erstmal da ist, wo es einem gut geht, nämlich beim Beten. Starte doch deinen Tag mit Beten. Das darf mehr sein als eine Minute. Das darf mehr sein als fünf. Vielleicht tun dir 10 Minuten schon gut, dass du 10 Minuten einfach Zeit hast, dich zu sortieren, dich auszurichten, dich zu norden, damit du nicht einfach stolperst in den Tag. Und dann sagst du, wow, jetzt ist gut. Jetzt ist gut, weil du genau merkst, dort hat Jesus dein Gebet tatsächlich erhört. Also, bete für dich alleine. Fang damit an. Fang doch einfach mal damit an. Fang an, heute mit deinem Ehepartner loszulegen und dann die nächsten 10, 15, 20, vielleicht schaffst du noch 30 Jahre. Es ist nicht zu spät. Für Veränderungen ist es nie zu spät. Fang einfach an. Du brauchst dich vor deinem Ehepartner, vor deinem Freund doch nicht fürs Beten zu schämen. Fang an. Und denke an unsere Gebetsabende vom 17. bis 21. Und Jesus sagt, bete ehrlich. Jesus sagt, meine doch wirklich das, was du da betest. Matthäus 6, Vers 7. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Die Gefahr ist, viele Worte und dann erhört werden, daran hängt es nicht. Wir haben gerade gehört, Herz auf Herz. Wenn deine Frau merkt, dass du nicht ganz bei der Sache bist, wenn du gerade mit ihr sprichst, weil du dreimal das Gleiche erzählst, und dir 7-mal sagst, dass du sie liebst und beim 8. Mal sagt deine Frau, sag mal, haben wir heute Hochzeitstag? Du hast die 7 Male nicht bemerkt, dass du es gesagt hast und beim 8. Mal warst du selbst überrascht. Das passiert, wenn man unter Stress ist, wenn man mit seinen Gedanken total woanders ist und das passiert ehrlicherweise tatsächlich auch leider beim Beten. Wir sind nicht immer dabei. Das ist aber so eine wichtige Zeit, wir sollten dabei sein und wir sollten mit den Gedanken dabei sein und wir sollten mit unserem Herz dabei sein Und wir sollten darauf achten, was wir sagen. Zum Beispiel so ein Gebet, bitte sei bei mir heute, wenn ich zum Arzt gehe. Das ist nett gemeint, aber eigentlich überflüssig. Warum ist das überflüssig? Weil Jesus sagt, Matthäus 28, Vers 20, seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jesus ist doch bei dir. Du musst Jesus nicht sagen, sei bei mir. Er ist bei dir. Er ist wirklich bei dir. Du hast wirklich einen neben dir. Tut mir leid, aber das ist deine Chance. Ja, du hast einen neben dir. Der ist einfach da und den kannst du gar nicht abschütteln. Du musst ihn nicht sagen, sei bitte bei mir. Du kannst sagen, Jesus, hilf mir, dass mir das heute in der Situation wieder neu bewusst wird, dass du da bist. Aber danke, dass du ja bei mir bist. Du bist da. Man muss ihn auch nicht einladen im Gottesdienst, bitte komm in unsere Mitte. Er ist einfach da. Er ist da, ob du es fühlst oder nicht. Er ist einfach da. Er ist wirklich hier. Ich glaube das ehrlich. Er ist ehrlich hier. Und du hast einen neben dir, nämlich tatsächlich Jesus. Oder manche Leute beten, Jesus, zeige mir bitte, dass ich dieses oder jenes tun soll. Dann denke ich immer, ich glaube, Jesus versteht dieses Gebet auch nicht und ich verstehe es auch nicht. Wenn ich Jesus sage, was er mir zeigen soll, Jesus, zeige mir bitte, dass da diese Tür offen ist. Manche Menschen beten so. Dann würde ich sagen, Moment mal, du weißt doch, dass diese Tür offen ist. Warum soll dir Jesus zeigen, dass diese Tür offen ist? Sie ist offen. Wir sprechen manchmal eigenartige Dinge. Jesus, zeig mir, und dann sagen wir ihm, was er uns zeigen soll. Und wir wissen es doch schon. Wir müssen Jesus auch nicht informieren über dieses und jenes. Er ist informiert. Er ist informiert. Er weiß schon tatsächlich, was er tun soll. Tatsächlich. Wir sollten uns überlegen, wir reden mit dem Schöpfer der Welt. Was sagen wir ihm? Wofür wollen wir ihn bewegen? Wofür schlägt denn tatsächlich sein Herz? Aber wir müssen ihm nicht sagen, dass wir ihm Dinge klar machen sollen, die uns schon lange klar sind. Oder zeige der Schwester neben mir, dass sie dies oder jenes tun soll. Das brauchen wir auch nicht zu tun. Wir brauchen in unserem Gebet nicht der Schwester nebenan irgendwas zu predigen. Übrigens auch nicht unserer Ehefrau zu Hause. Ich hätte gerne heute mal Korolan gegessen. Hilft, dass sie jetzt versteht. Eigenartige Dinge passieren im Gebet. Wir reden mit Jesus. Und wir machen dem Jesus nicht mit, im Gebet nicht anderen Leuten irgendetwas klar. Sondern wir reden mit Jesus. Also versuch mal, ehrlich, wenn du heute betest und morgen betest, darauf zu achten, was du tatsächlich sprichst. Was du da aussprichst. Und was du tatsächlich willst. Wir reden mit einem liebenden Vater. Das habe ich euch letzten Sonntag versucht klarzumachen. Wir reden mit einem liebenden Vater, er ist auf deiner Seite und du kannst mit ihm ehrlich sprechen und mit Wertschätzung und ganz aufrichtig und ganz ernsthaft, gerade so wie du bist, darfst du und darf ich auch mit Jesus reden. Psalm 62, Vers 9. Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Du darfst dein Herz vor Gott ausschütten. Wie sieht solch ein Herzausschüttgebet aus? Vielleicht so. Herr, so geht es mir heute. Ich mache mir Sorgen. Und dann kannst du Jesus deine Sorgen erzählen. Und darüber habe ich kürzlich nachgedacht. Und dann kommen alle deine Pläne, die du so hast. Und ich bin froh darüber, dass... Und das kann ganz leise sein, das kann ein Stammeln sein, vielleicht kann das auch ein Weinen sein. Denk mal an Kinder, die zu ihrer Mama oder ihrem Papa rennen und dann sich so richtig eins ausschluchzen. Kennst du das noch von deinen Kindern? Wann hast du das letzte Mal dir so richtig eins ausgeschluchzt bei deinem Vater im Himmel? Ich meine das ganz ehrlich. So eins ausgeschluchzt, dich erleichtert bei deinem Vater im Himmel. Losgelassen. Losgelassen, was da so in dir schlummert. Ein Gebet, das Gott ehrt, das ist viel mehr als ein Einkaufszettel. Ich glaube, wir beten oft Einkaufszettel, so eine Aldi-Liste runter. Und noch viel mehr als ein Schrei um Hilfe, um Kraft und Erbarmen und um Wunder. Tu doch endlich Wunder. Boah, er tut so viele Wunder. Wir müssen nur mal die Augen aufmachen, wie viele Wunder passieren. Wie könnte so ein Gebet aussehen? Nach Jesus ist das Vaterunser ein wunderschönes Gebet. Und ich bete das ganz oft, das Vaterunser so als Autobahn, als Folie, als Fundament meines Gebetes. Nicht dieses Gebet als solche, als Liturgie hat Jesus sich gedacht, sondern er hat sich gedacht, dass diese Elemente vorkommen in deinem Gebet. Also, geht los. Ein Gebet, das Gott ehrt, sollte Lobpreis enthalten, nämlich unser Vater im Himmel. Genau, dein Vater im Himmel freut sich, wenn du ihn Vater nennst, wenn du neu entdeckst, dass er dein Vater ist und nicht nur dein eigener, nur für dich, sondern unser ist, dass du hineingenommen bist in eine Menge von Menschen, die jetzt auch zu ihm reden. Und er freut sich, wenn du ihn ehrst, wenn du ihn lobst. Er ist das nicht leid, wenn du ihm sagst, dass das Leben, seine guten Geschenke bei dir tatsächlich angekommen sind. Freut er sich darüber? Lob ihn für deine Frau, für deine Kinder, für deine Wohnung, für dein Haus, für dein Auto, für deine Arbeitsstelle, für deine Gemeinde, für die Ältesten, den Pastor, für deinen Hauskreisleiter, für deinen Arbeitskollegen, für deinen Chef, für den Frieden im Land, für die Musik, die du hörst, dass du singen kannst, ein Instrument spielst, dass du alle Gedanken beisammen hast, dass du gesund bist oder einigermaßen gesund bist, dass du eine Brille hast. Millionen von Menschen haben das alles nicht. Ein Gebet, das Gott ehrt, sollte Einordnung enthalten. Dein Wille geschehe. Wir sind manchmal wie ungezogene Kinder. Ich will aber, was ich will, dass das geschieht. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn ich das bete bei uns oben in der 7. Etage, denke ich, wow, dein Wille geschieht im Himmel, kein Problem. Aber du willst, dass dein Wille in dieser Welt geschieht, dafür bete ich. Der geschieht nämlich nicht, aber dafür bete ich, dass er geschieht. Verstehst du? Ich glaube, wenn Millionen von Christen beten würden, dein Wille geschieht heute, dann würden weniger Menschen verhungern, weniger Menschen sterben, weniger Menschen gequält werden. Garantiert. Weil derjenige, der das betet, wessen Willen wird der tun? Gottes Willen. Ein Gebet, das Gott ehrt, da bitten ihren Platz. Unser tägliches Brot gib uns heute, uns, wieder nicht nur mir, meiner nicht, dass ich schön fett werde und ein dickes Konto, sondern uns. Gibt eine Menge Leute hier unter uns, die haben kein dickes Konto, die haben auch nicht so schöne Sachen im Schrank wie ich, deren Schrank ist auch nicht so groß wie unserer, der Kühlschrank ist leer und die wissen am Ende des Monats nicht mehr, woher mit dem Essen? Unser tägliches Brot gib uns heute. Kleidung, Arbeit, gute Gedanken, Weisheit, gute Gespräche mit den Nachbarn. Alles, die ganze Bandbreite runter, was du brauchst. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das heißt, wir Selbstversorger entdecken, wir sind Beschenkte von unserem Vater im Himmel. Und dann kommt das Sündenbekenntnis und das finde ich total wichtig, hat seinen Platz. Denn Schuld lade ich auch auf. Und das ist nicht gerade 3 Wochen her, sondern ziemlich nah dran. Und Jesus sagt was richtig Gutes, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Ups. Und dann habe ich, wenn ich das bete, eine Menge zu tun. Weil auf manche Menschen bin ich ja auch sauer und schlecht zu sprechen und Das ist einfach eine schlechte Haltung. Das will Jesus nicht. Jesus will, dass wir vergeben. Und so bringt Gebet eine Menge in Bewegung. Und zwar nicht nur bei anderen, sondern eine Menge bei dir selbst. Eine Menge bei dir selbst. Amen.